wenn du jetzt im Rollstuhl hocken bleibst, das ist keine Alternative, dann nimmst du den Strick. Nee, es geht nicht. Roland, du hast bisher so viel überstanden, da kriegst du auch das irgendwie hin. Und da habe ich mich echt aus dem Rollstuhl gekämpft, bin auf den Rollator gestiegen, habe versucht, jeden Meter zu laufen, den ich nur laufen konnte. Weil ich wollte einfach nicht im Rollstuhl sitzen. Du hast jeden Tag die Entscheidung zu sagen, jetzt habe ich es in der Hand, ab heute werde ich mein Leben ändern.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Roland zu. Er erzählt von seinem Leben voller gesundheitlicher Niederschläge und wie er sich aus diesen immer wieder rausgekämpft hat. Bis ihm ein Arzt sagte, Sie werden keine 100, machen Sie etwas draus. Er machte ein Sabbatical, kam bei sich an und entdeckte seine Leidenschaft, Menschen zu motivieren und zu entwickeln. Seitdem war er keinen Tag mehr krank. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Roland. Schön, dass du heute beim Podcast Empathieschenker bist. Und wie immer am Anfang meine Frage an dich. Was ist dein Thema? Was ist das, was dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest? Ja.
Hallo Sebastian, erstmal grüß dich und schön, dass ich dein Gast sein darf. Schön, dass du mich angeschrieben hast, ob ich Lust habe, teilzunehmen. Das Thema, weshalb ich da bin, ist Resilienz. Mhm. Ich liebe Resilienz. Es ist meine Berufung geworden. Und das ist eigentlich, worüber ich mich den ganzen Tag unterhalten kann. Das ist für mich schon gar keine Arbeit mehr. Das ist egal, was ich mache. Alles ist Resilienz. Mhm.
Okay, dein Thema ist Resilienz. Okay, und was ist Resilienz, wenn du sagst, wenn alles, was du machst, Resilienz ist?
Resilienz heißt für mich im Endeffekt Selbstverantwortung übernehmen, immer wieder aufzustehen, wenn du hingefallen bist, zu überlegen, warum bist du hingefallen, aufzustehen und dann weiterzumachen mit den Sachen, die du gelernt hast. Und immer versuchen auch, Selbstverantwortung dabei zu übernehmen, nicht in diese Opferrolle zu verfallen. Mhm. Und ich habe selber so oft auf die Schnauze bekommen, auf Deutsch gesagt, und bin mir wieder aufgestanden, wir werden uns bestimmt darüber noch unterhalten, dass es einfach für mich nichts Wichtiges gibt im Endeffekt. Und ich will auch nie einen Sündenbock suchen, sondern ich versuche lieber eine Lösung zu finden, weil der Sündenbock hat mich noch nie weitergebracht.
Also Resilienz ist für dich im Kontext von Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, in die Selbstverantwortung zu gehen.
Definitiv, ja. Es gibt ja die 7 Säulen der Resilienz. Die sind jetzt auch nicht festgemeißelt. Aha. Ich habe sogar in meinem Buch noch eine 8. Säule hinzugenommen. Mhm. Und normalerweise heißt ja Resilienz Widerstandsfähigkeit. Mhm. Wie gehe ich mit Widerständen um? Und wenn du hinfällst, wenn ich an einen Boxer denke, in einem Boxkampf, wie oft die hinfallen und die stehen trotzdem immer wieder auf. Dazu brauchst du halt die Widerstandsfähigkeit. Und das kann man trainieren. Mhm. Das kann man lernen. Weil nichts ist schlimmer, wenn du da unten liegst auf dem Boden und dann aufgibst und sagst, es geht nicht weiter, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Weil das ist keine Alternative. Es muss weitergehen. Mhm. Weil alles andere sonst, im Endeffekt schadest du dir nur selbst. Ja.
Und wie bist du zu dem Thema gekommen, dass es immer weitergeht?
Also, wie bin ich dazu gekommen? Also, das ist eigentlich im Endeffekt mein Leben. Du musst dir mal vorstellen, ich erzähle es jetzt mal so ein bisschen in Kürze. Ich habe da vor kurzem auch sogar einen Film drüber machen lassen von einer Kollegin von mir, so eine Comic-Verfilmung so ein bisschen, so ein Animationsfilm, der geht 4 Minuten. Mhm. Was ich jetzt erzähle, geht wohl ein bisschen länger. Also, ich bin auf die Welt gekommen mit der Ernährungsstörung. Da musste ich schon um Überleben kämpfen. Mhm. Da wusste man die ersten 2 Jahre nicht, schafft es der Bub, ja oder nein. Mhm. Ich habe dann geschafft. Mit 5 Jahren wurde bei mir ADHS diagnostiziert. Ich war ein unglaublich wildes Kind. Mhm. Bin überall rumgeturnt. Ich bin auch von jedem Baum geflogen. Ich war den ganzen Tag nur draußen. Ich war unruhig ohne Ende. Meine Eltern waren schon recht häufig in der Schule. Wurden so eingeladen. Ne? Red man mit und der ist so unruhig. Der macht hier nur Unfug, bla bla. Und manche für meine Eltern nicht ganz so einfach, aber auch für mich damit dann ganz einfach, weil ich muss mich immer wieder an mir selbst arbeiten, um jetzt irgendwie nicht zu sehr aufzufallen. Meine Eltern haben mit mir gemotzt und alles. Und ich war immer der Schuldige. wenn Lehrer was gesagt hat, meine Eltern waren das von einer Generation, wenn Lehrer was sagen, dann wird es schon stimmen. Auch wenn es teilweise nicht gestimmt hat. Aber egal. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann immer Fußball gespielt. Ich hatte ein unglaublich großes Fußballtalent. Ich war also den ganzen Tag draußen am Sport machen. Mhm. Gab es auch nichts anderes als Fußball. Ich wollte unbedingt bei der Eintracht Frankfurt, ich komme aus Frankfurt ursprünglich, mhm. ich wollte bei der Eintracht Frankfurt, wollte ich der große Fußballstar werden, der neue Jürgen Grabowski. Der Trainer hat mich damals auch entdeckt, der Jugendtrainer, hat mir gesagt, Roland, du hast ein riesen Talent, so wie du kriegst, komm dazu uns die Mannschaft. Und dann wollte ich auch in die Mannschaft kommen und dann habe ich einen Autounfall erlitten. Mein Vater hat Geburtstag gehabt. Ich bin von einem Auto angefahren worden abends. Da waren so zwei Jungs unterwegs, die haben Wettrennen gefahren in Frankfurt und eines ist mir halt in die Kniekehle hinten reingefahren. Und mit der Kniekehle hat er mir die Schlagader, die Nerven, Arterie, alles auseinandergerissen, was man auseinanderreißen kann. Ich war dann 6 Wochen lang mehr oder weniger nur in der Klinik, habe ich dort gelegen, wurde mehrmals operiert. Erst wollte man, bei der ersten Operation wusste man nicht, ob ich überlebe. Bei der zweiten Operation wollte man schon das Bein abnehmen, das ist dann Gott sei Dank noch erhalten geblieben. Und dann die dritte Operation, die war halt auch nochmal notwendig, um die Haut zusammenzukriegen. Alles muss man Hauttransplantation machen. Und dann kannst du dir vorstellen, ich war eigentlich meine komplette Pubertätzeit nur im Krankenhaus, in Therapie, Elektrotherapie, Ergotherapie, all sowas. In der Schule musste ich mir plötzlich anhören, sowas wie Klumpfuß, Holzfuß und du bist ja dick geworden und ich habe selber war mit mir auch total unzufrieden. Also musste ich mich da auch wieder rauskämpfen. Wenn du plötzlich als Kind merkst, das, was du geliebt hast, Fußball, und du warst den ganzen Tag unterwegs und es hat dir einfach so riesen Spaß gemacht. Und plötzlich kannst du das nicht mehr machen, so wie du es gewohnt warst. So ein Traum zerplatzt irgendwie Fußball, aber ich weiß, das war mein größter Traum damals. Und es geht nicht mehr. Das macht was mit einem Kind. Daran verzweifelt man auch eine Zeit lang. Ich habe ja Glück gehabt, ich habe ein tolles Umfeld im Freundeskreis damals schon gehabt und meine Eltern auch. Die haben mich immer gestützt und meine Familie, mein Bruder, meine Schwester, die waren für mich da. Hm. Und ich habe mich also dann da rausgekämpft, war mehr oder weniger die ersten 3-4 Jahre nur in der Klinik halt, danach auch noch viele Tage, habe viele Therapien über mich ergehen lassen müssen, auch sowas wie Nerven untersuchen. Da wurde mir so eine Nadel, wurde mir Nadeln oben in das Schienbein reingestochen, wollte mal gucken, ob die Nerven noch irgendwie funktionieren. Also es war schon eine heftige Zeit. Ich bin dann so ein kleiner Revoluzzer auch geworden in der Schule. Ich habe so, weil die Leute haben ja dann auch teilweise mich gemobbt, ne? Hm. Und habe ich eine Mauer um mich herum aufgebaut. Ich wollte ja auch dann nicht so zugeben, dass mir das wehtut und alles. Und dann wusste ich aber auch nach der Schule überhaupt nicht, was ich beruflich will. Und dann habe ich erstmal eine Lehre gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel. Und nach der Lehre habe ich dann Sozialarbeit angefangen zu studieren. Und das habe ich dann erfolgreich nach 4 Semestern hingeschmissen, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf hatte. Das war dann einfach nicht meins. Ich war immer so ein Typ, ich habe immer den Druck gebraucht. Hm. Ohne Druck konnte ich ja viel machen. Bei Sozialarbeit war null Druck im Studium, wirklich null. Der Prof hat mal zu mir gesagt, Roland, wenn du einen Schein haben willst, dann komm da wenigstens. Und das war wirklich kein Druck. Und dann irgendwann bin ich mir hingegangen, weil ich keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich mich exmatrikuliert. Und dann habe ich Industriekaufmann noch eine Lehre gemacht. Und dann habe ich mit 27 das erste Mal so richtig angefangen zu arbeiten. Mhm. Und das war damals bei der Firma Mannesmann Arcor. Mhm. Und bei dieser Firma bin ich schon auch 17 Jahre geblieben. Und in den 17 Jahren habe ich dann beruflich nach oben gearbeitet. Aber habe dort auch weitere körperliche Schicksalsschläge erlitten. Das fing an mit Bandscheibenvorfällen. Ich hatte mehrere Bandscheibenvorfälle gehabt. Eine wurde operiert, oben im Halswirbelbereich, war alles in Ordnung. Dann hatte ich schwarzen Hautkrebs in Köln. Das wurde gerade noch rechtzeitig entdeckt. Dann hatte ich 2 Schlaganfälle gehabt. Und mit dem 2. Schlaganfall saß ich auch kurzfristig im Rollstuhl. Ich muss wieder lernen, mit Messer und Gabel zu essen. Ich muss wieder lernen, zu laufen. Und da gab es schon Momente, wo du echt gedacht hast, Scheiße, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Was soll denn noch alles kommen? Weil das sind ja schon relativ heftige Einschläge, das sind ja wirklich existenzbedrohend. Und ich weiß zwar, wie ich im Bett gelegen habe, beim Schlaganfall im zweiten in Essen war ich in der Klinik gelegen und das eine Auge von mir hat nach rechts geschaut, das andere Auge hat nach links geschaut. Also ich habe quasi so einen Rundumblick gehabt und hey, ich bin ja Superman, ich kann ja irgendwie 63 Grad schauen. Mhm. So mit meinem schwarzen Humor, das habe ich so ein bisschen immer hinbekommen, aber irgendwann war auch mal die Zeit, wo ich im Rollstuhl gesessen habe, dachte mir, Roland, wenn du jetzt im Rollstuhl hocken bleibst, das ist keine Alternative, dann nimmst du den Strick. Mhm. Ich war auch ein bisschen depressiv damals und dann habe ich mir gedacht, nee, es geht nicht. Roland, du hast bisher so viel überstanden, da kriegst du auch deswegen mich hin. Und da habe ich mich echt aus dem Rollstuhl gekämpft, bin auf den Rollator gestiegen, habe versucht, jeden Meter zu laufen, den ich nur laufen konnte. Weil ich wollte einfach nicht im Rollstuhl sitzen. Und das war schon heftig irgendwie, das auch mitzumachen, weil das war ja auch, das Gangbild war ja auch echt ein bisschen schräg. Leute haben alle mal geschaut irgendwie. Und wenn Leute dich immer wieder anschauen, das macht ja auch was mit dir. Weil du beißt in dem Moment, es stimmt irgendwas nicht. Das habe ich dann auch irgendwann hinbekommen. So ein halbes Jahr hat es gedauert, mit Klinikaufenthalt, mit Reha und so weiter. Dann bin ich jetzt zurück in die Firma gegangen, viel zu früh, habe da meine Führungskraft hingelegt, war damals der Führungskraft in Essen gerade. Bin ins Projektmanagement gegangen, war da viel auf Dienstreisen. Auf einer der Dienstreisen habe ich mir eine Körpervergiftung zugezogen, einen Virus zugezogen. Und der war so heftig, dass ich ins Koma gelegt wurde mit einer beidseitigen Pneumonie und einem Perikarderguss, einer Herzbeutelentzündung. Und habe schon 4 Tage im Koma gelegen und habe dort die übelsten Albträume gehabt. Und die Ärzte haben dann im Nachgang gesagt, eigentlich waren sie schon tot. Da sie zurückkommen, hätte man nicht gedacht. Und ich bin dann nach 4 Tagen, wie gesagt, geweckt worden. Ich habe mich gewundert, dass meine Eltern noch leben, dass meine Familie noch lebt, weil die wurden bei mir im Koma, in meinem Albtraum alle umgebracht. Und auch das war relativ heftig. Und ich habe danach auch ein halbes Jahr lang ungefähr, war ein halbes Jahr, es gedauert ja, 6 Monate ungefähr, keinem Arzt mehr vertraut. Ich dachte, die wollten mich alle töten. Also klar, ich wusste vom Verstand her, Blödsinn, Roland, das ist vom Koma kommt es. Aber so das Gefühl halt, wenn du ein halbes Jahr lang keinem Arzt mehr vertrauen kannst und auch anderen Menschen nicht unbedingt mehr großartig vertraust, weil du denkst, die wollen dich alle irgendwie umpolen zu irgendwas, die wollen dich zum Mörder ausbilden, weil das war mit dem Koma alles, es war extrem, es war krass. War das schon eine schräge Nummer. Und dann wusste ich aber auch, dann hat damals der Arzt, der Oberarzt hat mich angeschaut nach dem Koma, meinte zu mir, Herr Wagenhäuser, Sie haben eine hohe Bürde zu tragen. Sie haben alles gehabt im Leben, was man haben kann, von Krebs über Schlaganfall, über den Autounfall als Kind mit den Gefäßerkrankungen, die Sie heute haben. Jetzt haben Sie das Koma noch gehabt mit Lungenentzündung, Herzbeutelentzündung. Der Körper merkt sich die Einschläge. Machen Sie was am Leben, machen Sie was aus dem Leben. Sie werden keine 100 Jahre alt. Und da bin ich da rausgekommen und das war so der erste Schlag, wo ich mir belegte, du musst was in deinem Leben ändern. Weil ich war da auch in der Firma damals, war mittlerweile Vodafone, da habe ich Sachen gemacht im Kundendienst, im Servicemanagement, auf die ich gar keinen Bock hatte. Also ich war nie glücklich dort. Aber ich habe halt da die finanzielle Sicherheit gehabt. Ich konnte mir alles erlauben, ich konnte machen, was ich wollte. Ich war im Taurulaub, ich habe alles machen können. Mir ging es wirklich gut. Aber ich war nie glücklich. Und dann bin ich da rausgekommen, bin dann erstmal, hab dann die Abteilung nochmal gewechselt, in der Hoffnung, es wird ein bisschen besser. Und habe ich 3 Jahre später einen Burnout gehabt. Mit dem Burnout bin ich in die Klinik gegangen, 8 Wochen. War schon 8 Wochen lang hier im Sauerland in der Klinik. Und dort habe ich dann das erste Mal so richtig Berührungspunkte bekommen zum Thema, also wurde mir namentlich das erste Mal so bekannt, das Wort Resilienz. Mein Arzt sagte auch zu mir, Herr Wagner, Sie haben eine riesen Resilienz, was Sie schon alles überlebt haben, was Sie schon alles bestanden haben. Und Sie kommen immer noch hierher und sind immer noch am Lächeln, sind immer noch gut drauf. Da werden andere schon längst von der Brücke gesprungen. Und als schon da den Burnout in der Klinik lag und habe dann ganz viel mit Entspannungstraining gemacht, mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit autogenem Training, Mentaltraining, alles, was dazugehört, mal auch sich selbst mal hinterfragt, wer bin ich? Da war für mich der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Roland, jetzt musst du was ändern. Und dann bin ich da rausgekommen, bin auf die Geschäftsführung zugegangen und ich hatte noch keinen Plan gehabt, was ich machen will. Wirklich noch keinen Plan. Ich wusste nur eines, ich musste raus aus der Firma, weil dort in der Firma warte ich nur auf meinen Tod. Und von der Firma hat sich auch nie einer bei mir gemeldet und hat mal gefragt, Roland, können wir dir helfen? Können wir dich irgendwie unterstützen? Wie geht's dir denn? Es hieß immer nur, wann kommst du wieder zurück? Ach, Roland, schön, dass du da bist. Auf dich ist wenigstens Verlass. Und ich bin dann auf den Personalchef zugegangen und habe gesagt, alles klar, liebe Leute, ich weiß, ihr wollt gerade die Technik entlassen, aber ihr könnt auch mich aus dem Key-Account-Management entlassen, gar kein Thema. Ich habe ein Angebot für euch. Wenn ihr euch darauf einlasst, können wir uns gerne trennen. Und dann haben wir dann ein bisschen darüber verhandelt, auch rumgesprochen, haben sich auf mein Angebot eingelassen und habe ich ein Sabbatical-Jahr eingelegt. Und da war ich unter anderem auch in Südafrika, habe dort Land und Kultur kennengelernt, habe dort bei einer Gastfamilie gelebt und es war eine mega tolle Zeit, weil da lernst du vor allen Dingen eines, Demut. Du siehst da ganz viele Menschen, wie ganz viele Menschen viel, viel weniger haben als wir hier und sind mit so viel weniger, sind die so viel zufriedener. Und es macht auch wieder was mit dir. Das zeigt dir auch, wir jammern hier auf unglaublich hohem Niveau. Und dann kam ich zurück und habe mir einen privaten Coach genommen, weil ich wusste überhaupt nicht, wo die Reise hingehen soll. Und der, mit dem habe ich dann viel gearbeitet, wir haben dann Bewerbungen aufgesetzt und so weiter, weil ich wusste nicht genau, was ich machen will. Und der meinte eines Tages zu mir, du Roland, du wärst doch ein richtig cooler Coach und ein toller Trainer. Und ich so, Thorsten, wie kommst du denn da drauf? Und dann, ja, schau dein Leben doch mal an. Was machst du denn als Trainer? Als Trainer brauchst du ganz viel Kommunikation, das hast du von der Pike auf gelernt. Was brauchst du als Coach? Als Coach brauchst du vor allen Dingen ganz viel Menschenerfahrung und ganz viel Lebenserfahrung. Also wenn die eine hat, bei deinem Leben, na dann du. Und was musst du noch haben? Du solltest Bock haben oder Lust haben, mit Menschen zu arbeiten. Und da habe ich dann mal drüber nachgedacht, ein Dreivierteljahr. Habe mich komplett neu aufgestellt, habe mich mal selbst hinterfragt, wer ist der Roland? Was sind meine Werte? Was gibt mir Sinn im Leben? Was hat mir bisher immer Spaß gemacht? Was hat mir gar keinen Spaß gemacht? Was sind meine Stärken? Was kann ich nicht ganz so besonders gut? Und welche Sätze haben mich Zeit meines Lebens begleitet? Und ich bin dann echt bis in die Kindheit zugegangen, habe überlegt gehabt, was für Sätze haben mich begleitet? Von den Lehrern damals schon, von den Schülern bis zu den Ärzten und so weiter. Und dann kam echt, dann habe ich mir echt überlegt, ich habe dann quasi so richtig Persönlichkeitsanalyse gemacht. Und dann kam heraus, ja, ich glaube, ich mache den Trainerschein. Und dann habe ich meinen Trainerschein gemacht, habe mich sofort selbstständig gemacht, habe meine Firma aufgebaut, die heißt heute Wagenhäuser Coaching, das Coaching mit Bock. Und ich bin Resilienztrainer, verbinde das Ganze mit der positiven Psychologie und mit Positive Leadership, da bin ich auch zertifiziert drin. Und das ist mir halt auch eine Herzensangelegenheit. Und ich möchte einfach Menschen zeigen, egal woher sie kommen, egal was sie bisher erlebt haben, du kannst immer unten liegen, aber es gibt immer auch einen Weg raus. Bei den meisten zumindest. Und du hast die Möglichkeit, aber du selber musst es auch selbst in die Hand nehmen. Es gibt eine Menge Menschen, die öffnen dir die Türen, aber du musst hindurchlaufen. Aber wenn du halt nicht willst, dann darfst du auf Dauer aber auch nicht sagen, irgendwie, das Leben ist so schade, so beschissen, irgendwie. Du hast jeden Tag die Entscheidung zu sagen, jetzt habe ich es in der Hand, ab heute werde ich mein Leben ändern. Also so bin ich drauf gekommen, du siehst, es ist ein bisschen längere Geschichte gewesen jetzt.
Das ist ja das Spannende. Ja, spannende, habe ich gesagt, und dynamische Geschichte, die du erzählt hast, das erklärt mir auf jeden Fall, wie du zum Thema Resilienz gekommen bist. Und ich habe eine Frage, die bei mir kommt, die ist, wie fühlt sich denn dein Leben heute an? Oder hat sich was verändert für dich, seitdem du jetzt dein Resilienzthema für dich gefunden hast? Dieses Vorher, Nachher, ist so meine Resonanz
gezeigt. Definitiv. Also erstens bin ich, seitdem ich selbstständig bin, mich um das Thema Resilienz kümmere, ich war nicht einen Tag mehr krank. Ich bin glücklich mit dem, was ich heute mache. Ich lebe meine Werte, ich lebe meine Stärken. Ich habe den Sinn gefunden in dem, was ich heute tue. Also ich arbeite nicht mehr. Ich sage immer, ich habe meine Berufung gefunden. Und ja, der Anfang war gar nicht so einfach. Dann kam noch Corona ja hinzu und dann hast du relativ hohe Einbußen gehabt. Ne? Und früher, wenn du überlegt hast, früher ging es dann finanziell nicht mehr gut. Dann dachte ich schon, oh, finanziell haut es rein. Aber ich habe es nicht einen einzigen Tag bereut. Es war für mich immer genau die richtige Entscheidung. Aber ich war halt auch froh, dass ich viele Unterstützer hatte. Dass ich ein gutes Netzwerk habe, auf das ich mich verlassen kann. Das sind Familie und das sind Freunde, die ich seit über 30, 40 Jahren schon habe. Und da ich auch ein recht offener Mensch bin, ich gehe auch auf andere Leute einfach zu und frage einfach mal, hey, kannst du mir helfen? Ich habe gerade mal eine Frage. In der Regel hilft man sich auch.
Ja.
Und früher, wie gesagt, wenn ich dann aufgestanden bin, es gab, glaube ich, keinen Tag in meinem Leben, wo ich abends ins Bett gegangen bin und habe gesagt, oh, hast du eine tolle Arbeit gemacht heute, wie cool.
Ja.
Also als Angestellter. Heute denke ich mir manchmal morgens, wenn ich im Bett liege, irgendwie, oh, ich habe keinen Bock zum Aufstehen. Ich würde so gerne liegen bleiben. Aber sobald ich aufgestanden bin geduscht und mein erster Coach ist bei mir oder ich gebe ein Seminar in Firmen, in Kindergärten oder in der Pflege, dann bin ich total happy, dann bin ich voll in meinem Element. Und dann kann ich genau das machen, worauf ich Bock habe. Und das ist Menschen weiterentwickeln, Menschen führen, Menschen zeigen, dass sie alles selbst in der Hand haben, aus sich was zu machen.
Ja, also bei mir kommt an, dass sich das glücklich macht und dass dir das Energie gibt dann. Ne?
Das gibt mir definitiv Energie. Ja. Ich bin eh so ein energiegeladener Typ und das, was ich mache, das mache ich mit 100%iger Leidenschaft.
Ja.
Und wenn ich irgendwo hingehe, das merken auch die Leute ganz schnell bei mir.
Ja, ja.
Also wenn ich jetzt, ich muss immer, also wenn ich in Kitas bin und sitze in der Runde, dann sage ich am Anfang auch mal, liebe Leute, wir können hier heute und die nächsten zwei Tage können wir hier eine Menge Spaß haben.
Ja.
Ich habe richtig Bock, mit euch an dem Thema Resilienz zu arbeiten oder über Burnout zu sprechen, was auch immer. Mir macht es richtig Spaß. Tut mir einen Gefallen. Seid offen. Das, was wir hier machen, ist im geschützten Raum. Es dringt nichts nach außen und lass uns eine Menge Spaß haben. Und dann gehe ich da drinnen auch schon so ein bisschen ab, weil ich möchte Leute auch animieren und motivieren mitzumachen. Und dann erzähle ich auch meine Geschichte in Kurzform. Und dann spüren die Leute auch schon, dass das dahin, dass da halt was dahinter steckt, warum ich das mache.
Dass es authentisch ist.
Ja, und das motiviert die Leute auch.
Ja.
Und sie öffnen sich schon auch. Und du merkst nach ein, zwei Stunden schon, wie so die ersten Tränchen fließen, wie Leute sich öffnen und sagen dann irgendwann, Roland, schön, dass du uns den Raum gegeben hast. Das war so toll. Das ist so schön und einfach nur Dankeschön. Und dann siehst du das auch, das Strahlen in den Augen. Und glaub mir, es gibt nichts Geileres, als das Strahlen in den Augen der anderen zu sehen.
Ja.
Also für mich zumindest. Weißt du, wenn ich früher zum Kunden gefahren bin, der Kunde hat zu mir gesagt, Herr Wagenmann, warum sind Sie eigentlich hier? Sie können ja eh nichts machen. Die Datenleitung funktioniert nicht. Da habe ich keinen Spaß dabei gehabt. Da dachte ich mir, was machst du hier für einen unnützen Kram?
Ja. Ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Das würde ich gerne mal teilen. Vielleicht kannst du meine Resonanz geben, ob das für dich passt. Du hast am Anfang davon erzählt, dass du als Kind eine ADHS-Diagnose bekommen hast und da so in deiner Energie warst und rumgetobt hast und immer Aktion war und deine Eltern einbestellt wurden. Und dann habe ich gerade gedacht, im Grunde hast du ja beschrieben, jetzt wo du dein Resilienztraining, Coaching machst, bist du ja auch voll in deine Energie und kannst die Energie reinbringen. Meine Resonanz war, im Grunde ist es ja dieselbe Energie. Ja. Und es hörte sich für mich so an, als dürfte, ist die Energie jetzt frei, also du kannst frei über deine Energie entscheiden, wie du sie
einbringst. Schön, dass du das so nennst, weil ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, ich finde, es klingt unglaublich schön und da ist auch was Wahres, glaube ich, dran.
Und als das Urteil kam, der hat ADHS, das wirkt auf mich so wie, der hat volle Energie, aber irgendwie ist sie nicht gerichtet, ist willkürlich und also das eine ist, wenn man es einfach mal urteilsfrei sich anguckt, ist es einfach mal nur Energie und Dynamik, die man als Mensch hat.
Definitiv, ja, weil du bist ja immer in Action, du machst ja was, du bist halt nur unkontrolliert im Endeffekt. Und es muss ja irgendwo hin, es muss ja kanalisiert werden.
Ja.
Bei mir war das halt damals der Sport. Zum Glück war ich total sportlich früher und konnte das alles machen. Dann konnte ich zumindest meine Energie rauslassen dort. Ja. Deswegen hat mir da auch der Autounfall damals halt so zugesetzt, weil danach musste ich orthopädische Schuhe tragen, da war nichts mehr mit Fußballschuhen und so weiter. Aber jetzt heute so als Trainer, wenn ich unterwegs bin, und auch ich gehe auf Menschen zu, ich mache die ganze Akquise selbst und alles und da entscheide ich selbst und bin aber permanent in meiner Leidenschaft, meiner Energie drin. Du musst halt nur aufpassen, dass du das Rad nicht überdrehst. Weil gerade wenn du Burnout schon mal hattest, das kommt ja nicht von ungefähr, weil wenn ich was mache, dann mache ich es immer zu 100%.
Ja.
Und wenn auch jetzt in der Selbstständigen, wenn ich mich mit Menschen unterhalte oder auf Menschen zugehe, du musst halt auch aufpassen, dass du das Rad nicht überdrehst bei dir selbst. Dass du mal zu dir selbst sagst, Roland, jetzt ist wieder mal Zeit zum Ruhefahren, zum Runterkommen. Alles in Ordnung. Und ich glaube, das habe ich ganz gut im Griff mittlerweile.
Ja.
Du wirkst nachdenklich.
Nicht nachdenklich. Ich hatte jetzt bewusst einfach mal die Pause genommen, um durchzuatmen, sacken zu lassen und gucken, was als Resonanz bei mir aufkommt. Weil, also ich habe dich sehr klar gehört und aufgeräumt gehört und gleichzeitig deine Geschichte gehört mit den ganzen, das war jetzt sehr komprimiert erzählt und gleichzeitig ist ganz viele Schicksalsschläge, gesundheitliche Einschläge sind da gewesen, wo ich sehr nachvollziehen kann, wow, das macht was mit einem Mensch. Ich habe sie jetzt nur in klein erlebt, ne, mit meinem Fahrradunfall und ich mache Triathlon und jetzt 3 Monate durfte ich nicht trainieren. Seit einer Woche gehe ich auf die Rolle und denke mir, juhu, ja. Also was ich spannend finde, ist einfach, meine Resonanz ist diese Vorstellung und da bin ich gerade neugierig, ne? Du hast geschrieben, wie deine Geschichte war und wo du heute bist und wie du da hingekommen bist. Und bei mir kommt einfach an, also mein Bild ist, das muss sich ja komplett anders anfühlen. Das ist ja, war das irgendwie Mindshifting für dich irgendwie? Oder ist das so Schritt für Schritt gekommen? War da irgendwie so ein.
Nee, also ich kann es gar nicht genau beurteilen. Ich habe halt, wie gesagt, ein Jahr lang mit mir selbst, bin ich ja in mich gegangen, habe überlegt, was will ich jetzt machen? So geht's ja nicht weiter. Und habe ich ja viel über mich nachgedacht. Also ich war da mit mir auch sehr klar. Und ich bin auch jemand, der sehr ehrlich zu sich selbst ist. Ich nehme da auch kein Blatt vom Mund bei mir selbst irgendwie und sage auch gar nichts, wenn irgendwas schief läuft irgendwie oder sage auch irgendwie manchmal zu mir selber, oder du bist eine faule Socke. Brauche ich ganze Wunden, dass das halt sofort klappt irgendwie. Und Also dazu steht, diesen Trainerberuf macht, der war ja relativ, also ich habe, als der Thorsten es mir gesagt hat damals, hätte ich ja nie dran gedacht im Vorfeld. Wie kommt denn der auf so eine Schnapsidee? Ich und Trainer? Ich vor Menschenmassen stehen, vielleicht mal irgendwie motivieren? Weil mein Traum ist es heute wirklich mal irgendwann auf der Bühne zu stehen und Menschen zu motivieren. Menschen zu motivieren und zu sagen, nimm dein Leben in die Hand. Such keinen Sündenbock, sondern finde die Lösung für dich. Ah. Und ich finde das so unglaublich wertvoll und unglaublich kraftvoll auch. Und ich habe damals nie gedacht, eben, dass ich darauf mal Lust habe. Aber als ich dann über mich nachgedacht habe und habe dann überlegt, ja, so und so bist du ja auch. Und ich kann mich noch an Brief erinnern, die ich damals von der Schule aus von meinen Kollegen bekommen habe, damals, als ich mit dem Autounfall im Krankenhaus lag. Da hat dann damals die Lehrerin dafür gesorgt, dass jeder mir einen Brief geschrieben hat. Und da war immer wieder auch, da kam der Tenor, habe ich dann durchgelesen damals, war echt der Tenor, das war total witzig. Roland, ohne ist es so ruhig hier in der Klasse, ist gar keinen Spaß mehr da, komm da wieder zurück, weil ich war halt immer so ein Klassenclown auch. Ich habe immer dafür Action gesorgt. Und ich glaube, das steckt einfach so in mir drin. Ich habe immer so diesen Hang zu Menschen gehabt. Ich wollte immer auch Menschen zufrieden machen. Ich wollte haben, dass Menschen sich in meiner Umgebung wohlfühlen. Und ich glaube, die ganzen Krankheiten haben mal dafür Sorge getragen, dass die mich dahin getragen haben im Endeffekt. Aber ob das jetzt so Schritt für Schritt gegangen ist, ich kann es gar nicht genau beurteilen.
Okay. Es ist einfach die Reise.
Es fühlt sich einfach richtig an jetzt. Und es hat sich vom ersten Tag an richtig angefühlt. Also ich werde nie vergessen, wie der allererste Kunde bei mir war. Ich war sowas von happy. Ich habe an Roland, ja, du hast genau das gefunden. Und genauso denke ich heute immer noch.
Wenn du, was jetzt bei mir kommt, ist dieses, also du hast es ja selber beschrieben, ne? Bei dem, was du erlebt hast, gibt es Menschen, die sagen, mag nicht mehr. Du bist auch an den Rand gekommen von mag nicht mehr. Und jetzt, ich habe ja so einen Spruch, der heißt immer, in jedem Haufen Scheiße steckt ein Stückchen Gold, wir müssen nur tief genug reingreifen. Ne? Und ich frage mich dann immer, und das fragen mich auch die Leute, wie mache ich das denn? Also wie schaffe ich es in der Situation, mich wieder rauszuziehen? Und was war das bei dir? Was hat dich da motiviert, immer wieder da rauszugehen und weiterzugehen?
Also du lernst ja Resilienz von Geburt an. Und ich glaube bei mir, also erstmal, ich glaube, ich habe so ein bisschen Resilienz von meiner Mutter eingesaugt, in der Muttermilch. Aber auch dieses der Überlebenskampf ja schon von klein auf im Endeffekt, ne, mit der Ernährungsstörung. Auch wenn es unbewusst war, aber du hast halt gekämpft schon. Und dann mit ADHS und dann, da ich oft damals auch immer so wild rumgeturnt bin, oft auch mit Fingerbruch hatte, Loch im Kopf, weiß ich was alles. Ich war auch auf den Krankenhäusern, weil ich immer so ein Bilder war. Und auch immer mit Lehrern zu kämpfen hatte. Ich glaube, da habe ich schon so eine gewisse Resilienz in der Kindheit wurde schon ausgeprägt, ohne dass ich mir gewusst habe, dass es Resilienz heißt. Ist heute mittlerweile so ein Modewort, so ein Passwort, was laufend hoch und runter getrieben wird irgendwie und was ich fast ein bisschen schade finde, weil dahinter steckt halt so unglaublich viel. Und ich glaube, was mir unglaublich geholfen hat, war zum einen mein Optimismus. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Und dass ich auch immer Unterstützung hatte. Dass ich ein tolles Netzwerk hatte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Menschen um dich herum hast, die es gut mit dir meinen, und wenn du auf Menschen auch zugehst, dann erreichst du auch viel mehr. Aber dafür gehört halt auch wieder die Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung ist für mich somit die wichtigste Säule in der Resilienz. Du musst an die Türen anderer klopfen. Es kommt keiner an deine Tür und sagt, hallo, schön, dass du hierher gezogen bist. Können wir dir helfen? Nee, wenn du irgendwo hinziehst zum Beispiel, musst du rausgehen. Ich bin damals ja von Frankfurt aus nach Köln gezogen erst. Dann hieß es immer, Roland, du passt total gut nach Köln. Du bist so ein offener Typ, du gehst auf alle Leute zu, irgendwie, du bist ruckzuck einen riesengroßen Bekanntenkreis haben. Ich bin da hingefahren. Ich fand das erste halbe Jahr in Köln richtig scheiße, ehrlich gesagt. Weil das war alles so oberflächlich. Ich habe da auch niemanden kennengelernt. Da ging eine Beziehung noch damals kaputt bei mir in Frankfurt. Und da habe ich dann wirklich gelernt. Und es hat mir unglaublich gut geholfen. Roland, du musst rausgehen. Du musst an die Tür klopfen. Und wenn das halt nicht sofort klappt, hab ein bisschen Geduld. Das dauert. Wir sind nun mal mittlerweile auch in einem Alter, wo die meisten Leute schon so eine Familie haben, höchstwahrscheinlich so Mitte 30. haben auch keine große Lust mehr, nochmal neue Menschen hineinzukommen, sich immer alles dann wieder zu widmen irgendwie. Und es gibt ja auch diesen Kölner Klüngel, die sind sehr eng zusammen und es ist dann eher schwierig, da reinzukommen. Aber es hat dann, irgendwann hat es dann mal geklappt. Und heute muss ich sagen, ich vermisse Köln immer noch ein Stück weit. Mhm. Aber du musst auf Menschen zugehen, du brauchst ein Netzwerk und du musst wirklich optimistisch sein. Ja. Und wenn du so eine optimistische Grundhaltung hast, und die ist mir ja wohl in die Wiege gelegt worden, es geht immer wieder weiter. Du musst nur dafür auch irgendwie es selbst in die Hand nehmen. Dann kannst du auch sehr, sehr viel erreichen.
Jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, korrigiere mich, dass Resilienz ja für dich dann im Grunde die Widerstandsfähigkeit ist, mit, ich sag jetzt mal, Rückschlägen, Schicksalsschlägen, Widerständen und Herausforderungen konstruktiv umzugehen.
Ja, weil dir bleibt doch gar keine andere Wahl. Was willst du denn machen? Hm. Was hätte ich denn? Klar, ich habe die Alternative gehabt, Roland, bleibst im Rollstuhl jetzt sitzen. Ich habe die Alternative, das eine oder das andere.
Quasi resignieren, ne?
Resignieren und dann in die Opferrolle verfallen. Die Opferrolle ist ja so schön für manche Menschen. Die sagen, Patrick, ich will ein bisschen Mitleid, krieg Aufmerksamkeit. Ja. Und ich muss nichts machen. Ist auch sehr komfortabel. Ich muss ja nichts machen. Ich muss dann an mir arbeiten. Ja. Aber für mich ist die Opferrolle halt niemals eine Alternative gewesen, weil ich wollte unbedingt immer wieder raus. Ich wollte was erreichen noch. Ich wollte mir auch selbst beweisen, du kannst eine Menge überstehen. Du kriegst auch das noch irgendwie hin.
Im Grunde wolltest du leben, oder?
Ja. Leben ist ein schönes Wort, ja. Ich wollte leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mit viel Spaß auch und wollte das, was die Möglichkeiten, die mir gegeben werden, die wollte ich zu 100% ausnutzen. Hm. Und wichtig ist auch nur im Nachgang immer auch demütig zu sein, wenn ich heute hin und wieder mal für die Deutsche Schlaganfallhilfe unterwegs bin. Hm. Dort habe ich auch schon mal ein Seminar gegeben und ein Training gemacht. Hm. Dann habe ich da ganz viele Menschen kennengelernt, die so um die 20 Jahre alt sind. Und die sitzen im Rollstuhl, da können nicht gut laufen, sind halbseitig gelähmt. Und auch immer wieder mal zu sagen, Roland, du kannst so dankbar sein, dass du das alles noch hinbekommen hast. Du hast so viel Glück gehabt in deinem Leben. Also ich bin ein wahres Glückskind, würde ich mich mal heute bezeichnen. Mhm. Weil wenn du da bist und andere Menschen siehst, was die erlitten haben, wie es denen geht, die würden jederzeit mit mir tauschen wollen. Ja. Und das darf man nie vergessen, da muss man auch dankbar sein.
Da kommt dann die Demut, ne?
Definitiv, ja.
Ich kann das ein bisschen gerade nachfühlen. Ich hatte ja vor 3 Monaten einen schweren Fahrradunfall und war dann ausgeknipst und bin im Krankenhaus wach geworden. Und letztlich war die einzige schwerere Verletzung, dass ich mir das Schlüsselbein abgerissen habe vom Brustbein, ja. Und danach habe ich 3 Tage lang tiefe Dankbarkeit gefühlt und nicht gedacht. Und da kommt dann ganz schnell Demut hoch. Kam für mich Demut hoch, wo ich mir dachte, wow, das Leben kann so schnell vorbei sein. Und jetzt muss ich mich halt wieder, was mein Sport angeht, halt wieder da zurückarbeiten. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich keine kognitiven Einschränkungen habe. Mein Gesicht sah aus wie nach einem Fight mit Klitschko. Ja? Mhm. Und ich bin zu Boden gegangen mit einem K.O.
Nee, das ist wirklich, ich habe da heute noch drüber nachgedacht. Wenn ich heute auf der Straße bin, ich wollte morgen einkaufen. Und plötzlich herrscht dann irgendwelche Krankenwagen um mich herumfahren. Und dachte ich mir in dem Moment, Roland, sei dankbar, dass du in der Trenne bist. Hm. Oder sei dankbar, dass sie nicht wegen dir kommen. Hm. Und das sind so Momente, die mich immer wieder zurückholen, die mich auf den Boden zurückholen, wo ich mir denke, du hast wirklich viel Glück in deinem Leben. Oder für mich auch ein Stück weit was zurückgeben.
Ah, das ist das, was dir gerade so die Energie gibt und so, warum dir das Thema wichtig ist, jetzt als Resilienzcoach das weiter Menschen zu helfen und gleichzeitig, wenn du Vorträge machst, Menschen zu inspirieren.
Ja, das ist es, ja.
Zu inspirieren, aufzuzeigen, wie ein Mensch mit Selbstverantwortung und sich wieder, also selber proaktiv da ins Leben kämpfen kann.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen merkst du auch, wenn du einfach nur anderen, was ich auch gelernt habe, was ich früher gar nicht so gut konnte, ich konnte früher gar nicht so gut zuhören. Mittlerweile habe ich wirklich gelernt, auch eines, gerade in der Resilienz, viele Menschen, die zu mir kommen, denen erzähle ich so meine Geschichte, dann sind sie erstmal inspiriert, motiviert. Aber da musst du auch Raum geben, dass sie ihre Geschichte erzählen können. Ja. Und so viele Menschen haben damit so viele Probleme mittlerweile, jemanden zu finden, der ihnen einfach nur mal zuhört. Ja. Und mal Verständnis zeigt. Ja. Und es sind so kleine Hebel nur. Es bedarf manchmal gar nicht so unglaublich viel, um Menschen wieder irgendwie nach vorne zu bringen. Ja. Wichtig ist, dass die Menschen merken, ihnen wird zugehört, da ist jemand, der zeigt Verständnis, Das ist schon so viel wert. Das unterschätzt man gewaltig.
Deswegen mache ich den Empathieschenker.
Ich habe mir schon fast gedacht.
Es ist so. Ich habe hier und da den Eindruck, dass die Menschen schon gar nicht mehr sprechen und erzählen, weil sie schon hier und da nicht dran glauben, dass sie gehört werden oder urteilsfrei wahrgenommen werden.
Ja, aber ich kann sie auch verstehen. Ich kann es auch wirklich verstehen, wenn ich mir die Welt heute so anschaue, wie schnell alles ist, wie schnelllebig alles ist. Jeder kommt mit seinem Problem und dann kommt die obligatorische Frage, na, wie geht's? Na, wie geht's, Sebastian? Und wenn du, sobald du anfangen würdest zu sagen, gerade nicht ganz so gut, ja, okay, aber
das Wetter ist schön heute, ne?
Das wird schon wieder irgendwie, ne? Hast du Lust, jetzt mal wegzugehen und mal was machen? Die Leute haben doch gar keinen Bock, sich was anzuhören.
Genau.
Und das ist so schade.
Jetzt komme ich mal mit einer These zum Thema Resilienz und Gesellschaft raus, ja? Mhm. Ich glaube, dass unser Thema ist, nämlich wieder in Verbindung zu kommen. Weißt du, wie ich meine?
Das ist sau wichtig, ganz ehrlich. Das ist wirklich wichtig, in Verbindung zu kommen.
Dass das Thema ist auch. Und dass wir deswegen so viel Herausforderungen haben in dem Thema.
Die Herausforderungen werden leider nicht weniger. Und die Verbindung wird immer mehr gerissen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so mittlerweile so ein Haufen voller Einzelkämpfer. Mhm. Jeder kehrt vor seiner eigenen Tür und versucht, sich sauber zu halten, versucht, irgendwas zu erreichen und propagiert es gerne auch, wie toll er ist, wie erfolgreich er ist. Ja. Anstatt sich mit Menschen zu verbinden und Dinge zu teilen und versuchen, gemeinsam was zu erreichen. Ja. Weil damit gelingt auch vieles, vieles, viel besser.
Jetzt habe ich einen Impuls, das habe ich noch nicht gemacht beim Empathieschenker.
Ich bin gespannt.
Magst du hören, wie es mir gerade geht, nachdem ich dir jetzt hier fast 40 Minuten zugehört habe?
Sind wieder 40 Minuten rum?
Ja, nicht ganz, fast.
Okay, du hast einen Impuls, jetzt bin ich mal gespannt.
Also ich fühle mich inspiriert. Also im Sinne von sich zurückkämpfen und so weiter, dranbleiben. Ne? Also jetzt, ich hatte ja auch meinen Unfall und habe mich auch entschieden, dass ich wieder meinen Sport machen will. Und das ist jetzt das Tempo, was mir mein Körper vorgibt. Ne? Muss ja heilen. Und wir haben ja du hast deine Geschichte mir erzählt und wir haben über das Zuhören gesprochen. Und ich habe dadurch viel gelernt. Und das hat mich halt tatsächlich inspiriert, das, was du machen willst. Und auch irgendwo berührt im Sinne von, also das war meine Resonanz, ja, dass es Sinn macht, weiterzumachen. Ist ja auch so mein Motto. Egal, was passiert, das Leben geht weiter, weil die Zeit tickt auch weiter und so weiter, ne? Mhm. Und das war so das Primäre, was in mir drin war gerade. Und ich habe Verbindung gespürt. Ich habe irgendwie Wertschätzung für mich gespürt. Ich habe mich gefreut, genau. Ich habe mich gefreut, dass du so deine Geschichte so offen erzählst und auch mit deiner Begeisterung und authentisch kam das bei mir an. Genau.
Weißt du, was ich immer interessant finde? Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, sagen mir ganz viele Menschen. Schön, dass du deine Geschichte erzählt hast und das ist so interessant und so weiter und das würde ja auch nicht jeder machen, als wenn es was Besonderes war. Du, ganz ehrlich, ich habe mir meine Geschichte nicht ausgesucht.
Ja, ja, ich weiß.
Wie es passiert. Das Leben passiert. Und warum soll ich denn was passiert, wo ich nichts dazu beigetragen habe? Genau. Warum soll ich da so tun, als wenn es nicht gewesen wäre? Ich habe die Verpflichtung geradezu, weil ich das immer gut ausgegangen ist, gerade dann daraus das Beste zu machen und Menschen zu zeigen, hey, wenn ich das überstanden habe, dann kriegst auch du das hin und du musst dich für nichts schämen, weil du hast dazu nichts beigetragen. Ja. Ich habe mich in das Auto gestellt und habe gesagt, liebes Auto, fahr mir jetzt mal da rein und hey, Schlaganfall, treff mich jetzt mal. Ja. Oder hey, jetzt fahr ich mal irgendwo auf Geschäftsreise und hol mir da irgendwie ein Virus rein. Ja. Ja. Das habe ich mir nie ausgedacht, das ist halt passiert.
Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass du das halt erzählst und es zeigst. Und ich glaube, das Ermutigen ist vielleicht ermutigend für andere. Also genau, das war eigentlich der Punkt, um das, was ich gerade rausbringen will, ist jetzt zeige ich was von mir. Wie wichtig ich das finde, dass wir darüber sprechen, was wir erlebt haben, was uns zu dem, was wir heute sind, gemacht hat. Weißt du, weil wenn wir uns das nicht erzählen und uns auch nicht zuhören, ne? Mit der Absicht zu sagen, ey, ich möchte erkennen, wer du bist und wie du geworden bist, wer du bist, dann entsteht für mich was anderes daraus. Verstehst du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Für mich ist es halt nur sowas von selbstverständlich. Mich darüber halt immer so ein bisschen Wunder, weil es für mich sowas von komplett Normales ist. Weil in dem Moment, wenn du sagst, ich will das nicht erzählen, wenn das alle machen würden, dann wird keiner von dem anderen auch irgendwas lernen. Dann wird keiner einen Schritt auch weiterkommen. Dann wird
Wenn wir uns nicht erzählen würden, genau.
Und auch als Führungskraft musst du auch ruhig eine verletzliche Seite zeigen.
Genau.
Und manche Leute sagen oftmals, nee, das ist ein Zeichen von Schwäche. Nee, das ist ein Zeichen von Stärke, weil du es nämlich machst.
Genau.
Weil Leute getrauen sich gar nicht. Wenn du es nicht getraust, ist es eher eine Schwäche. Getrau dich doch einfach, ist doch nichts dabei. Es ist wirklich nichts dabei. Es ist oftmals in den Gedanken der anderen vielleicht noch irgendwie sowas, weil sie halt sich noch nie getraut haben, darüber zu reden.
Oder
im Endeffekt kann es jeden treffen. Jeden Tag kann jeden irgendwas treffen. Also redet darüber, damit man auch entsprechend gewappnet ist und vielleicht auch nach vorne schauen kann.
Und dann passiert ja das, was du auch beschrieben hast, dass man auch Unterstützung erfahren kann.
Und die ist so wichtig.
Ja.
Und die ist so wichtig. Guck mal, selbst wenn bei uns nur einer zuhören sollte mal jetzt, diesen Podcast, sollte nur einer daraus was gelernt haben, dann hat es sich schon gelohnt.
Genau, genau.
Und auch deswegen habe ich das Buch geschrieben. Ich werde oft gefragt, Roland, dein Buch läuft jetzt erfolgreich. Dann frage ich, was heißt denn für dich erfolgreich? Ja, hast schon mehrere tausend Mal verkauft. Dann sage ich jedes Mal, das ist für dich erfolgreich. Ganz ehrlich, allein, dass ich das geschrieben habe, ist für mich schon, für mich persönlich ein Riesenerfolg gewesen.
Ja.
Dass ich es noch geschafft habe, ein Buch zu schreiben. Das ist schon der Hit. Hätte ich nie gedacht früher. Und wenn es nur einer kauft, der dadurch motiviert ist, nur ein einziger, ja, dann war das für mich in meinem Sinne schon erfolgreich. Ja. Jetzt haben es halt schon ein paar mehr gekauft.
Ja.
Hab auch tolle Referenzen darüber bekommen. Da bin ich auch mega stolz drauf.
Ja.
Aber ob ich jetzt eins verkaufe oder 100 verkaufe oder 1000 verkaufe,
ja,
wenn es einem Menschen hilft, war es erfolgreich in meinen Augen.
Wie heißt dein Buch?
Das Buch heißt Tritt dem Sündenbock in den Arsch, wie Resilienz ihn zu mehr Erfolg im Leben verhilft.
Gefällt mir.
Cool. Ja, den Titel habe ich mir ganz bewusst ausgesucht, weil das ist im Endeffekt mein Motto.
Ja.
Es hilft dir nichts, das habe ich ja vorhin ja auch schon mal im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Ein Sündenbock suchen hat noch nie was gebracht.
Ja.
Wenn du nach hinten schaust und immer überlegst, wer ist daran schuld, dass meine Situation so wie sie ist. Und ach, und da ist der dran schuld und da ist die dran schuld. Dann gehst du in die Opferrolle, übergibst die Macht einem anderen, einer dritten Person. Und du kommst keinen Schritt weiter. Also schau nach vorne, überleg, was passiert ist, reflektiere kurz. Du kannst auch mal gerne drüber schreien, auch mal weinen, alles in Ordnung. Aber dann überleg, was kannst du mit dieser Erfahrung, was hast du aus dieser Erfahrung gelernt und wie kannst du damit jetzt zukünftig was anders machen. Aber du hast es in der Hand, kein anderer. Keiner steht morgens bei dir, dass du den Podcast machst. Keiner steht morgens an deinem Bett mit einer Pistole und sagt, steh auf, Sebastian, du machst heute den Podcast. Oder du stirbst. Das ist deine Entscheidung. Ob die jetzt eine hört, ob den Podcast eine hört oder keine hört, das ist leider hingestellt. Ich hoffe, die hören ganz viel zu, weil das, ich finde ihn wirklich toll. Aber es ist deine Entscheidung, ihn zu machen.
Ich finde, das war ein super Abschluss.
Schön, freut mich.
Oder möchtest du noch was ergänzen?
Ich hoffe einfach nur, dass es wirklich, dass ganz viele Menschen sich viel mehr zutrauen, als sie glauben. Und vor allen Dingen auch über ihre Sorgen, über ihre Nöte reden. Weil man sucht sich das nicht aus. Auch Menschen, die vom Burnout bedroht sind. Im Sommer war ich jetzt mit meiner Frau wieder auf Hüst. Wir fahren immer nach Hüst, auf die Insel, weil wir uns da sehr wohlfühlen.
Ja.
Und da habe ich mich mit einem vom Fahrradverleih unterhalten und hat mir nur erzählt, seine Freundin hätte mal einen Burnout gehabt und die haben die ganze Zeit immer erzählt, ihr würde es halt so gut gehen und so weiter, weiß ich was. Und hat er mir gesagt, weißt du was? Ich habe ihr das nicht geglaubt. Ich habe zu ihr gesagt, erst wenn sie mir das Dokument vorweisen kann vom Arzt, dass sie einen Burnout hat, dann glaube ich ihr das. Und vorher sollen sie nicht so rumjammern. Ich habe sie nur gesagt zu ihm, wenn deine Freundin dir schon Beweis antreten muss, dass es ihr nicht gut geht und du ihr schon so mitteilst, dass es ihr nicht glaubst, es ist alleine schon eine Überwindung, es zuzugeben, wenn es ihr schlecht geht. Das sagt nicht mal einfach, ich habe einen Burnout. Weil das wird sofort stigmatisiert und hast sofort eine Klatsche, heißt es oftmals. Also ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Menschen offener damit umgehen und dass man darüber offen spricht und dann versucht, sich Unterstützung zu suchen, egal wer es ist, um eine Lösung für sich zu finden, weil die Zeiten werden da draußen nicht besser.
Ja, Roland, dann danke ich dir erstmal, dass ich dir zuhören durfte und dass du dich mir so gezeigt hast. Wie war es für dich abschließend?
Ich finde, du bist ein ganz dufter, sympathischer Typ. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Mir hat es riesen Freude gemacht gerade. Und abgesehen von meinem Fußschmerz, weil ich mir den Fuß gebrochen habe vor vielen Monaten, geht es mir jetzt so psychisch gesehen, seelisch gesehen, geht es mir richtig gut. Und ich danke dir dafür, mein Lieber.
Sehr gerne. Das war Episode 53, Resilienz durch Selbstverantwortung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.